1, 2, 3, 4.
24,000 people.
And now we're in season 13.
Presented by Fear Fate. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 13, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 13 ist Gunter Ball, der mehr als 17 Jahre in führender Position in der C-Quadrat-Gruppe tätig war und jetzt mit Ball Communications selbstständig ist. Und ja, der Gumpel, der ist ein anderer und deswegen ist jetzt der Gunter bei mir. Servus und herzlich willkommen.
Grüß dich, servus, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir lösen das gleich mal auf. Du bist der Gunter Ball und der Günther Ball ist der Gumpel, also phonetisch nicht weit weg.
Ja, ich bin einfach nicht so lustig und ich habe mir die Ü-Strichel nicht leisten können. Das ist ganz
die waren
einfach
teuer damals noch, als wir klein waren, oder?
Die Ü-Strichel. Ja, die waren wirklich teuer, aber ich bin auch ganz zufrieden eigentlich damit. Früher habe ich es immer komisch gefunden, weil alle Leute zu mir immer Günther gesagt haben. Mhm. Aber eigentlich bin ich irgendwann drauf gekommen, es ist okay, Günther zu sein. Ich fühle mich sehr wohl damit.
Und der andere, Gunter Ball, hat dann die Punkte gekauft, ne? und ist zum Gunkel geworden. Herrlicher Bassist, genialer Kabarettist, lassen wir an der Stelle lieb grüßen. Gunter, zu dir. Karriere, Werdegang, Podcast. Ich bediene mich wie immer bei LinkedIn, bei öffentlich verfügbaren Einträgen. 2001 hast du Öffentlichkeitsarbeit im Parlament gemacht. Klingt spannend irgendwie, aber da war sicher davor irgendwas. Ausbildung in Richtung. Wie bist du dorthin gekommen?
Ja, das ist eigentlich ein sehr einfacher Weg. Ich habe tatsächlich in der Ausbildung meine Schule leider abgebrochen, wie meine Mutter gestorben ist damals und bin damals in ein emotional tiefes Loch gefallen und war dann jahrelang in der Segelschule meines Vaters, bis ich mich verliebt habe in eine Frau, die in Wien studiert hat und wegen der ich nach Wien gegangen bin. Und meine Schwestern waren damals mit dem Medizinstudium fertig und wir haben so einen leichten Deal gehabt damals. Ich schaue, dass sie das Medizinstudium fertig machen können und habe auch dafür geschaut, dass mein Vater ist ja auch in ein tiefes Loch gefallen damals, dass in der Segelschule einfach die Firma weiterläuft und zumindest das wenige Geld, das reingekommen ist, auch da ist. Und meine Schwestern haben damals auch angeboten, wenn sie dann mit dem Studium fertig sind, dass ich die Abendmatura in Wien machen kann. Und ich bin nach Wien gegangen, um die Abendmatura zu machen und habe nebenbei im Parlament zu arbeiten begonnen. Das war eine sehr schöne Erfahrung, habe viele Leute kennengelernt, aus allen Parteien eigentlich interessante Leute kennengelernt, aber es war auch sehr ernüchternd, weil ich viele Parlamentarier kennengelernt habe, die voller Motivation eigentlich ins Parlament hineingewählt werden und dann irgendwann desillusioniert draufkommen, dass sie nicht so viel Mitsprachemöglichkeit haben, wie sie sich das ursprünglich erwartet haben. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen meines Erachtens. Es gibt dann welche, die behalten ihre Motivation und ihren Biss und andere sind dankbar, wenn sie weiterhin ja Abgeordnetengehalt bekommen können und fangen eher an zu verwalten und wollen nicht mehr wirklich gestalten.
Also ich stelle eigentlich keine privaten Fragen in diesem Podcast. Manchmal gibt es aber private Antworten und ich finde es wunderbar, wie eure Familie zusammenhält. Und es ist eine schöne Geschichte, eine andere Anekdote aus der Schule noch. Im Religionsunterricht hast du unter anderem was gemacht?
Naja, das ist jetzt im Vorgespräch, habe ich mich verplappert. Ja.
Nein, aber also ich habe ja ähnliche Sachen gemacht, nur nicht das, was du gemacht hast. Also auch selbst nicht das, was der Lehrer gern
selbst
gehabt.
Wenn meine Kinder zuhören, ist es kein Problem, weil sie kennen die Geschichte auch. Ich habe, wie ich die Zinseszinsformel in der Unterstufe kennengelernt habe in der Schule, war ich so begeistert, dass ich zahlreiche Religionsstunden damit verbracht habe, eigentlich einen Businessplan mehr auszurechnen, ja, wie ich auf eine Flotte mit 40 Charterbooten am Meer kommen könnte. Und ich war damals 14 Jahre alt und habe zu meinem Vater gesagt, ich kündige jetzt in der Schule. Und er hat mir dann erklärt, dass ich nicht in der Schule kündigen kann, das geht einfach nicht und dass ich auch noch weitergehen muss. Und ja, damit ist die Schullaufbahn ein bisschen länger weitergegangen und die effektive Umsetzung des Zinseszinseffekts habe ich dann erst später machen können.
Ich habe es auch als Überleitung hergerichtet für einen Wechsel in die Finanzbranche dann nach der Zeit im Parlament. Du hast bei C-Quadrat gleich begonnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das war das Jahr 2004 und bist schnell in Managementfunktionen gekommen. Bitte ein paar Worte zu diesem Wechsel in die Finanzbranche.
Ich habe sehr viele Zufälle in meinem Leben, für die ich auch sehr dankbar bin, weil sie mich alle dorthin gebracht haben, wo ich heute bin. Und ich bin immer ein sehr zufriedener Mensch. Ich habe vielleicht viele Dinge falsch gemacht in meinem Leben, aber rückwirkend betrachtet würde ich sie wahrscheinlich trotzdem nicht anders machen. Und ich habe mich damals eigentlich gar nicht für die Finanzbranche beworben, sondern ich wollte aus dem Parlament damals weg und habe mich bei einem Personalberater für einen anderen Job beworben und die haben zu mir gesagt, sie können sich mich dort nicht vorstellen, aber sie hätten was anderes, wo sie glauben, dass ich gut reinpassen würde. Und so bin ich in der C-Quadrat-Gruppe gelandet und ich habe dort wirklich sehr, sehr tolle Zeit erlebt, weil ich zu einer Zeit begonnen habe, wo manche Kollegen im Vertrieb weniger Ahnung hatten, was jetzt den Kapitalmarkt betrifft. Und die sind sich aber selber zu gut gewesen, dass sie runtergegangen sind. Damals waren wir im Stubenring mit unserem Büro. Und im oberen Dachgeschoss sind wir gesessen mit Vorstand und Vertrieb und Vorstandsassistent.
Vis-à-vis von der Urania, kann man quasi sagen, so schräg vis-à-vis, ne?
Genau.
Als Landmark für die Wienerinnen und Nicht-Wiener auch.
Ja, war ein schönes Büro und eine coole Zeit. Und im ersten Dachgeschoss unter uns ist das Fondsmanagement gesessen. Und ich bin von den anderen Kollegen immer runtergeschickt worden, wenn sie sich wo nicht ausgekannt haben. Und ich bin dort immer so lang dann geblieben im Fondsmanagement und habe meine Fragen so lang gestellt, bis die mir alles so erklärt haben, dass auch ich es verstanden habe. Und das war eine schöne Zeit. Die haben zwar oft mit den Augen gerollt, wenn ich schon reingekommen bin und die Tür geöffnet habe, weil sie gewusst haben, ich gehe erst wieder, wenn ich es verstanden habe. Aber es war die richtige Zeit, weil sie so damals
viel... neuartige Fragen damals, ne? Nehme ich an.
Naja, dass da jemand ich das bin branchenfremd in die Firma gekommen und ich habe tatsächlich wenig Ahnung gehabt und... Aber sehr, ich war sehr wissbegierig und die hatten damals in dieser doch Wachstumsphase, aber es war am Beginn einer starken Wachstumsphase, wie ich in die Firma gekommen bin, hatten die wirklich noch viel Zeit, sich mit mir auszutauschen und den Fondsmanagern von damals bin ich allen sehr, sehr dankbar.
Und die Basics hast du im Religionsunterricht geholt, ne? Quasi, das muss man auch einmal.
Naja, es war im Mathematikunterricht, habe ich die Basics bekommen.
Genau.
Und im Religionsunterricht habe ich sie dann umsetzen probiert.
Das heißt auch, du weißt, wie viel, also was bei A-Quadrat plus B-Quadrat rauskommt, kann ich dich auch prüfen, oder?
C-Quadrat, natürlich.
Und es war eine lange Stelle. Habt ihr mit dem Dings irgendwie gespielt, mit dem Pythagoras irgendwann in der Firma?
Auch, aber wir sind vor allen Dingen oft gefragt worden, warum die Firma C-Quadrat C-Quadrat heißt. Und das wissen ja eigentlich auch nur ganz wenige. Und
sag's uns.
Aber zuerst muss ich sagen, es sind ja viele Fragen immer gekommen, wie Cash zum Quadrat und weiß ich nicht, was da alles für Ideen dabei waren. Oder eben A-Quadrat plus B-Quadrat ist C-Quadrat. Es war tatsächlich eine sehr einfache Geschichte. Der Alex Schütz und der Tommy Ries haben damals, wie sie die Firma gegründet haben, eigentlich, ich glaube, Creative Consult oder irgend so, wie die Firma nennen wollen. Und es war bei Marketingfirma schon damals eingetragen im Firmenbuch. Und dann haben sie gesagt, dann machen sie halt C hoch 2. Und das ist mit der Schreibmaschine damals nicht gegangen und deswegen haben sie dann gesagt, dann soll die Dame halt bitte C-Quadrat ausschreiben.
Ja, eh. Und diese Herleitungen sind eigentlich meist süß und banal, finde ich dann irgendwie, aber schön.
Das ja, ist, ja, genau das macht eigentlich das Schöne dran. Und das ist ja auch das, was den Spirit in der C-Quadrat-Gruppe für mich immer ausgemacht hat, dass die zwei Herren im Wohnzimmer begonnen haben und wirklich ein tolles Unternehmen aufgebaut haben, natürlich mit viel Glück auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, aber das ist in vielen Bereichen so und ich glaube, das Glück des Tüchtigen wird oft unterschätzt, aber viele vergessen auch, dass das nur den Tüchtigen trifft und man tüchtig sein muss, um das Glück des Tüchtigen bekommen zu können.
Wie war dann deine Journey zum Head of Sales? Das wird ja nicht von Anfang an eine Head-of-Position gewesen sein.
Nein. Ich habe in der C-Quadrat-Gruppe begonnen, die Präsentationen für andere zu basteln eigentlich. Und da ist mir dann aber sehr schnell drauf gekommen, dass ich die Vorträge vielleicht besser halten kann als andere, für die ich die Folien mache. Und so hat sich das schrittweise entwickelt. Und ich habe eigentlich in der C-Quadrat-Gruppe immer mehr Möglichkeiten der Gestaltung bekommen.
Ich habe irgendwo gelesen, 1200 Vorträge und Präsentationen hast du selbst gemacht.
Ja, das sind die mit Publikum von mehr als 30 Leuten, Wahnsinn, die gerechnet worden sind. Ja.
Und quasi ganz Österreich oder auch geografisch breiter gestreut?
Na, das ist auch geografisch breiter gestreut, weil ich bin 2012 ja auch für Osteuropa zuständig geworden, also Central Eastern Europe. Meine Vorgängerin, die dafür zuständig war, die war aus Tschechien und die hat immer gesagt, Osteuropa ist ein falscher Ausdruck, weil Prag ist weiter im Westen als Wien und damit hat sie natürlich recht. Und ich habe auch bei manchen Ausflügen...
Jetzt werden sicher urviele wieder nachschauen, dass sie auf die Pause-Taste drücken und eben die Map rausholen, ob das stimmt, was du sagst. Na, aber ich weiß auch, dass es... Ich habe es auch nicht geglaubt, aber es stimmt.
Es stimmt, definitiv. Und es ist aber auch so, dass selbst wenn man weiter in den Osten gekommen ist, man manchmal das Gefühl hatte, man ist weiter in den Westen gekommen. Ich erinnere mich beispielsweise an meine erste Estlandreise beruflich, wo ich ins Taxi eingestiegen bin und damals, 2012 oder 2013 war das, vom Taxifahrer gleich gefragt worden bin, ob ich einen WLAN-Code brauche, weil alle Taxis in Estland kostenloses WLAN zur Verfügung haben. Das hätte es bei uns damals nie gegeben und waren aber auch noch Zeiten, wo es Roaming noch gegeben hat und das Ganze noch ein bisschen teurer war.
Das kann ich mir vorstellen. Und du hast auch eine Authorized-Funktion gehabt, als Head of Sales oder als MD später dann. Das heißt, man muss viel mit dem Auto reisen, oder? Hahaha, ha, ha, ja, drastisch ich mir wieder. Nein, ja. Aber warst schon viele Tage unterwegs, oder?
Ich war schon viel mit dem Auto unterwegs. Ich war auch mit dem Flugzeug dann in der internationalen Geschichte einiges unterwegs, aber das meiste schon mit dem Auto. Ja, aber authorized ist natürlich einfach der englische Begriff Authorized Officer für einen Prokuristen gewesen. Ich habe 2009 dann die Prokura auch bekommen und das war jetzt für den Gestaltungsspielraum nicht wirklich mehr, aber es war ein schönes Zeichen der Geste.
Und zu welchem Zeitpunkt in deiner Laufbahn hast du den Fit and Proper Test bei der FMA machen müssen? Das war dann Managing Director, oder?
Naja, das war, wie ich Geschäftsführer von Arts Asset Management geworden bin, genau.
Okay, Arts müssen wir kurz einreihen für die C-Quadrat-Gruppe nicht so gut kennen. Leo Willert als Stichwort, Helmut Spitzer, auch ein Schulkollege von mir, liebe Grüße. Erzähl es uns in deinen Worten bitte, Arts und C-Quadrat, wie das zusammenhängt.
Naja, die Arts Asset Management ist ein Tochterunternehmen der C-Quadrat-Gruppe und wir haben früher einfach in der C-Quadrat-Gruppe für alle Asset-Manager aus der Gruppe ein einheitliches Marketing und eine einheitliche Vertriebsmannschaft gehabt. Und das ist dann aufgegliedert worden und dann war es Wunsch der Unternehmensführung, dass man einfach für jeden Asset-Manager einen eigenen Brand in den Vordergrund stellt und damit sind die Mitarbeiter in unterschiedliche Asset-Manager damals gewechselt. Ich bin bei Arts Asset Management gelandet und habe ja davor auch schon sehr viel für die Arts, den Vertrieb gemacht in Österreich und Osteuropa. Und unter Arts ist dann eben mein Gebiet dann auch noch auf Deutschland ausgeweitet worden.
Und das war ja diese 10er Jahre in deiner Sales-Zeit vor allem, war ja geprägt von sinkenden Zinsen bis hin zu Nullzinsen. Das hat er den Produkten in die Hände gespielt, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich hat es auch dem Absatz in die Hände gespielt, weil die Leute draufgekommen sind, dass man einfach wirklich kein Geld bekommt. Wenn man das Geld am Sparbuch oder irgendwo herumliegen hat, dann sind die Zinsen einfach nicht mehr da gewesen. Und das war insofern eigentlich was Schönes, weil es den Leuten draußen, die sich nicht so viel mit Finanzen und dem Kapitalmarkt beschäftigen, offensichtlicher wurde, dass es nicht sinnvoll ist, das Geld am Sparbuch zu parken. Es war aber davor, und das wissen wir beide, glaube ich, aber das ist mir wichtig auch immer zu betonen, es war davor auch nicht sinnvoller, weil davor die Inflation auch dementsprechend höher war und wir haben eigentlich so gut wie nie Situationen gehabt, wo die Verzinsung über der Inflation gelegen ist.
Dann lass uns nochmal kurz auf den Fit and Proper Test zurückkommen. Es gibt ja einige Mythen, dass das urschwer ist. Wie schwer ist es wirklich gewesen? Wie lange dauert es und wie war es für dich?
Ich habe ihn jetzt nicht besonders schwer gefunden, aber ich habe mich sehr gut vorbereitet und
Religionsunterricht und
schon ja irgendwie. Nein, es war für mich schon ein Neuland, weil sie eine rein rechtliche Prüfung ist und man wirklich die Gesetzestexte mehr oder weniger auswendig können muss. Ich habe es nie verstanden, warum man am Juridikum bei Rechtsprüfungen oder wie ich nebenberuflich auch mal studiert habe, Bank- und Kapitalmarktrecht auf der Donau-Uni Krems. Das war natürlich auch eine gute Vorbereitung, aber ich habe es nicht abgeschlossen, ich habe die Masterthesis nicht geschrieben. Aber ich bin drauf gekommen, dass ich schon eine große Affinität zu Verträgen und zu Recht habe. und immer wissen wollte, wie die Spielregeln sind, innerhalb derer man sich bewegen darf und soll. Und deswegen finde ich grundsätzlich den Fit und Proper Test eigentlich auch was Positives, weil wenn man in so eine verantwortungsvolle Position gesetzt wird, dann sollte man schon wissen, was man darf und was man nicht darf.
Und Fit hat nichts mit 100 Meter Lauf oder kein sportlicher Test.
Ich habe es mit dem Helmut Spitzer damals gemacht und ich schätze ihn ja sehr, aber er ist sicher der Fittere von uns beiden.
Der war der Stopper in unserer Schülerligamannschaft. Genialer Kicker auch, der Helmut, ja.
Er ist überhaupt ein genialer Mensch. Er hat, wir haben auch einige Vorträge gemeinsam gehalten und er hat ja mal mir auf der Bühne den Vorwurf gemacht, ich hätte ihn nur mit auf die Bühne genommen, damit wir gemeinsam einen auf dick und doof machen können. Aber ich habe ihm damals auch auf der Bühne erklärt, das könnte ich auch alleine.
Ich habe jetzt da irgendwie ein Kopfkino mit dick und doof, kann ich mir aber bei so einem sportlichen Menschen wie dir schwer vorstellen, aber die kabarettistischen Skills vom Gunkel vielleicht irgendwie doch irgendwie, dann kann ich mir es doch vorstellen. Aber lassen wir mal stehen. Ich habe in meinem Podcast immer so zwei Milestones drinnen vom Zeitstempel her, wann mein Gast und ich sich kennengelernt haben. Das war, glaube ich, vor circa 15 Jahren. Da war der Thomas Steiner, ein langjähriger Wegbegleiter und Kollege von dir, bei uns in der Firma Projektmanager für ein neues Produkt und da haben wir uns, glaube ich, bei irgendeiner Eröffnung einmal kennengelernt.
Ja, das war, wie Sie in der Berggasse das Büro, glaube ich, auch bezogen habt und eröffnet habt. Und da hat es damals diese Fonds.com gegeben. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnen darf.
Ja, sicher darfst du es erwähnen. Sind alles schöne Erinnerungen.
War ein cooles Projekt, glaube ich.
Ja.
Und es hat auch viel Spaß gemacht und vor allen Dingen dem Tom sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja mit ihm nach wie vor sehr eng befreundet und richte mir auch auf dem Weg sehr gerne schöne Grüße aus.
Zuletzt haben wir uns beide vom Toni Polster fotografieren lassen. War auch eine lustige Geschichte. Liebe Grüße auch von mir an den Tom. Und der zweite Milestone ist eigentlich der, wo sich mein Gast, das passiert auch sehr oft, irgendwann einmal selbstständig macht. Und da sprechen wir bei dir vom Juni 2022, 2 Jahre her, PAL Communications, Name ist Programm. Was waren dann die Beweggründe nach 17 Jahren zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig?
Ich habe eigentlich sehr lange damit gespielt, mit dem Gedanken, mich irgendwann selbstständig zu machen. Und die Domain pal.at habe ich auch sicher 10 Jahre davor schon reserviert gehabt für mich. Aber am Anfang eigentlich eher aus dem Grund, weil ich nicht wollte, dass sie wer andere hat.
Und der Gunkel schreibt sich mit Doppel-A und du mit AH.
Das müssen wir ja auch sagen, genau. Das ist damit keine Konkurrenz. Und ich, meine Schmähs sind nicht intelligent genug, dass ich im Konkurrent sein könnte, aber nein, ich habe mich immer damit auseinandergesetzt und vielleicht war es eine Art Midlife-Crisis, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe halt die Firma verlassen und die Branche verlassen und bin dafür aber in meiner Familie geblieben. Also ich habe kein neues Auto, ich habe keine neue Frau, ich habe meine Familie sehr gern und wenn das meine Midlife-Crisis war, dann ist eh harmlos, glaube ich.
Das ist eine der besten Varianten davon. Ja, selbstständig ist auch leiwand und kompliziert. 2 Jahre gibt es dich jetzt mit PAL Communications. Ich habe mich auf LinkedIn ein bisschen schlau gemacht. Du postest viele spannende Sachen, aber zunächst einmal, was ist deine Dienstleistung? Ist das rein B2C oder B2B? Ich nehme an, zweiteres. Was bietest du an mit PAL Communications?
Ja, also ich arbeite B2B im Wesentlichen. Biete ich Firmen an, mit ihnen gemeinsam die Geschichten zu finden, die zu ihrer Firma passen und Journalisten und deren Publikum interessieren könnte. Und wenn uns das gelingt, dann versuche ich auch den Kontakt zu den Journalisten herzustellen und dort auszuloten, ob es für wen eine interessante Geschichte ist und meine Kunden in die Medien zu bringen. Und wenn mir das wiederum gelingt, dann coache ich sie noch, bevor sie den Medienauftritt haben, vor allen Dingen, wenn es sich um ein Live-Interview im Fernsehen handelt.
Fernsehen ist halt doch eine ganz andere Liga als diese Printgeschichten, die leider die Unart der Freigabe immer wieder haben. Und Fernsehen, da muss halt auf den Punkt funktionieren. Da gibt es ja auch das Problem, anders als bei meinem Podcast zum Beispiel, dass da dann manchmal seltsam zusammengeschnitten wird. Sagen mir immer wieder Leute, die im TV waren, wo dann quasi 10 Minuten aufgenommen worden ist und aus dem Zusammenhang 1 Minute Blödsinn rauskommen ist eigentlich. Hast du solche Erfahrungen auch schon mal gemacht?
Nein, weil sowohl ich als auch meine Kunden eigentlich immer bei Live-Interviews bei den Sendern sind und damit diese Gefahr eigentlich nicht vorhanden ist. Es ist nur damit das Schwierige, man weiß nicht, welche Fragen kommen, man kann sich nicht perfekt darauf vorbereiten. Ich versuche das natürlich bestmöglich im Vorfeld abzuklären beziehungsweise einfach zu antizipieren, was könnten denn die Fragen sein und wir spielen gewisse Situationen durch. Aber das Wichtige ist, glaube ich, immer dabei, dass man die Leute nur inhaltlich vorbereitet, aber nicht overcoacht. Ja. Es gibt ja gerade aus dem politischen Bereich hat es einige prominente Beispiele in der Vergangenheit gegeben, wo wir gemerkt haben, die haben ihre Stehsätze einfach auswendig gelernt und dann kommt man nicht mehr glaubwürdig und authentisch rüber. Und das ist auf der einen Seite schlecht, weil man damit natürlich nicht das schafft, was man eigentlich machen will, nämlich seine Reputation aufbauen und ausbauen. Auf der anderen Seite ist es dann auch schwieriger, von Journalisten wieder eingeladen zu werden.
Gar keine Frage. Ja, du hast mit dem Kai-Jank Reiner von der SPÖ gesprochen über ein Thema, glaube ich, bei OE24 und hast danach auch gepostet, okay, ich bin als Experte eingeladen worden, aber trotzdem ist da irgendwie probiert worden zu konterkarieren. Vielleicht Erinnerungen dazu auch?
Ja, es war ein interessantes Gespräch. Es ist gegangen um die Banken, die aus seiner Sicht sehr böse sind und sich eine goldene Nase verdienen und mit dem aktuellen Zinsniveau auf der Einlagenseite keine Zinsen hergeben eigentlich oder zu wenig hergeben, aber trotzdem sehr hohe Gewinne machen. Und er hat mir Worte in den Mund gelegt, die ich gar nicht gesagt habe und mich dafür auch angegriffen. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Aber es war trotzdem ein nettes Gespräch und wir sind auch nach der Sendung noch kurz zusammengesessen und dann gestanden und haben uns ausgetauscht. Das war durchaus interessant, ihn kennenzulernen.
Mit deiner Zustimmung werde ich das dann in den Shownotes verlinken. Diese Folge, die es auch auf deiner Homepage pal.at nachzusehen gibt.
Was ich durchaus spannend gefunden habe, ist, da mal mit einem Politiker auch zusammenzusitzen und ihm gewisse Dinge auch erklären zu können. Jetzt ist mir schon klar, dass der nur bedingt offen ist, mir zuzuhören, wenn er sein eigenes Publikum ansprechen will. Aber mich ärgert es einfach grundsätzlich an der österreichischen Politik, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg eigentlich, dass man immer so tut, als wäre der Kapitalmarkt etwas Böses und nur was für die Superreichen, weil ich sehe meine Aufgabe und deswegen wollte ich auch in die Kommunikation gehen und mache auch viel für die Finanzbranche in dieser Rolle, wirklich darin auch in der Finanzbildung etwas zu unterstützen und weiterzubringen. Und ich verstehe nicht, warum man gerade den Kapitalmarkt immer wieder verteufelt und das so schrecklich macht. Es ist doch die einzige Möglichkeit, die jemand, der kein Supermillionär ist, der hat, um sich an Unternehmen beteiligen zu können. Und die beste Möglichkeit, finde ich. Und man könnte das durchaus positiv darstellen und die Leute motivieren, in den Kapitalmarkt zu investieren. Das fände ich schön.
Leider fällt von SPÖ und den Grünen überhaupt keiner um. Die ziehen das Parteilinie-Ideologie durch. Wenn ich dann an den Franitzky oder Latziner früher denke, war das eine ganz andere Welt, auch im finanzideologischen Bereich. Die beiden haben auch sehr, sehr viel weitergebracht. Jetzt stelle ich dir noch eine fachliche Frage. Ja. Wenn dir irgendwas in der Nachbarschaft komisch vorkommt, who you gonna call?
Ghostbusters.
Richtig, also das muss man wissen. Das war sicherlich auch eine Frage beim Fit and Proper Test in der FMA. Call to Action noch, wenn man sagt, hey, der Gunther, der taugt mir, mit dem möchte ich auch mal sprechen, wie erreicht man dich am besten? Ich nehme mal nur die Homepage, LinkedIn, aber was ist dir am liebsten?
Ja, tatsächlich ist mir am liebsten, wenn mich wer anruft oder mir E-Mail schickt. Ja. Mhm. Also LinkedIn mag ich auch gerne, aber was ich gar nicht mag, ist, wenn man mir über Messenger-Diensten von irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen aus beruflichen Gründen irgendwelche Nachrichten schickt. Das ist wirklich schwierig und mühsam.
Ich habe jetzt so mittlerweile.
Und wird von mir auch nicht so oft gescreent.
Ja, das glaube ich schon. Ich habe mittlerweile das Problem, dass ich so viele Kanäle bespiele, dass man auch schon ein Kunde mal auf WhatsApp eine Anzeige hochgeladen hat und ich habe die nie wieder gefunden oder so, weil das der jüngste Kommunikationskanal einfach war, gemeinsam. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist ein ganz junger Content, den du gepostet hast, Stichwort C3 Business Talk, da ist auch ein ehemaliger Wegbegleiter von mir dabei, der Tommy Brandner, der war bei uns im Tennisclub einer der besten Jugendlichen, man kennt ihn von ORF Online natürlich, und da gab es eine Veranstaltung, Brandner, dann die Frau Edtstadler war dabei und du auch.
Ja, der Tommy Brandner ist nicht auch dort, sondern der ist der Veranstalter, dem gehört die Firma. Ist ja auch lustig für mich, weil ich früher bei C² war und jetzt ist C/3.
Also quasi eine Potenzerweiterung, ne?
Ja, genau, aber es ist kein Unternehmen, für das ich tätig bin, aber ich habe den Tommy Brandner als guten Bekannten und Freund in meinem Umfeld und wir kooperieren auch in manchen Bereichen im Kommunikationsbereich.
Wunderbar. Was mir noch ins Auge gestochen ist auf deiner Homepage oder in irgendeinem Zusammenhang, ihr wollt entweder Mehrwert bieten oder gar nichts. Das finde ich gut. Also es gibt manche Kunden, die passen halt nicht zu einem Anbieter. Oder wie kommst du zu diesem Sager, den ich super finde?
Wie kommst du zu diesem Sager? Tatsächlich ist es meine Einstellung. Ich will keine Kunden haben, die sich im Nachhinein darüber ärgern, dass sie Geld ausgegeben haben, aber keinen Mehrwert bekommen haben. Und es gibt eigentlich zwei Punkte, warum ich Kunden ablehne. Das eine ist, wenn der persönliche Draht nicht passt, es funktioniert nicht, ich kann niemandem helfen, seine Kommunikation nach außen zu verbessern und für ihn Medientermine zu organisieren und ihn zu coachen, wenn die persönliche Chemie einfach nicht funktioniert und man sich jedes Mal ärgert oder mit den Augen rollt, wenn man die Person trifft oder mit ihr telefoniert, das funktioniert nicht. Der zweite Grund ist, wenn mich das Thema einfach überhaupt nicht interessiert, dass jemand spielen möchte. Das heißt nicht, dass es grundsätzlich ein uninteressantes Thema ist, aber ich kann jemandem in der Kommunikation helfen und ihn unterstützen, wenn ich mich für sein Thema nicht interessiere und wenn ich nicht Feuer und Flamme bin und selber mehr darüber wissen will, dann kann ich es nicht verkaufen, dann kann ich keine PR dafür machen und dann muss ich das ablehnen und kann keinen Mehrwert bieten. Und natürlich gibt's welche, die machen alles, aber ich kann das nicht.
Finde ich gut. Und um nochmal auf Fit and Proper zurückzukommen, in welchen Themen bist du besonders fit and proper und in welchen Themen fühlst du dich am wohlsten, wenn Anfragen kommen?
Also dass Anfragen aktiv kommen, ist eh nicht so häufig der Fall. Man muss schon selber akquirieren.
Das lernt man als Head of Sales, ne?
Genau. Und rausgehen. Aber es gibt letzten Endes eh zwei Themen. Das eine ist natürlich mein Herzensthema, nämlich der Finanz- und Kapitalmarkt. Dafür brenne ich. Das ist seit dem Unterricht in der Unterstufe so, seit ich die Zinseszinsformel kennengelernt habe. Ich finde das ja auch wirklich toll.
Die hättest du im normalen Schulunterricht gar nicht gelernt. Du musst schon Eigeninitiative selbst entscheiden im Religionsunterricht.
Ich finde auch, dass dem Erfinder der Zinseszins oder Entdecker der Zinseszinsformel oder des Zinseszinseffekts posthum eigentlich der Mathematik-Nobelpreis oder Wirtschaftsnobelpreis verliehen hören wird, wenn man wüsste, wer das genau war. Aber ich finde das wirklich was ganz Tolles, wenn man mit Geld verdient und dann auf das Geld, das man verdient hat, noch mehr Geld verdienen kann damit. Und natürlich ist es keine Einbahnstraße, sondern man muss langfristig anlegen und denken, aber ich finde es wirklich was ganz, ganz Tolles und es gibt ja viele große Sprüche von anderen Menschen und einer hat mich auch immer sehr beeindruckt, nämlich es ist manchmal besser, 5 Minuten über sein Geld nachzudenken jeden Tag, als 24 Stunden jeden Tag dafür zu arbeiten.
Und noch ein Spruch hole ich da jetzt raus, nämlich Paul Watzlawick und dein Konto dazu auf deiner Homepage.
Ja, natürlich. Wie er gesagt hat, man kann nicht kommunizieren, ist ja sensationell und deswegen sollte man es auch wirklich überlegt und sinnvoll machen und bewusst machen. Man macht ja auch sehr viel in der Kommunikation unbewusst.
Und finally schließt man noch einmal den Kreis zum Yachten, zum Segeln. Du bist Kassier in einem großen Yachtclub, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Stimmt noch, oder?
Das stimmt. Das ist mir passiert.
Okay. Hast du ja gesagt, ne?
Ja, ein guter Freund von mir ist der Präsident vom Yachtclub und ich habe ihn damals eigentlich überredet, in einer schwierigen Situation den Präsidenten zu übernehmen und ihm ist dann der Kassier ausgefallen, der ist zurückgetreten. Der hat mich angerufen und gefragt, ob ich das machen kann und in einer geistigen Umnachtung habe ich ja gesagt.
Aber ein bisschen was Ehrenamtliches und das unterstelle ich jetzt mal, oder? So halbert ehrenamtlich, oder?
Na, das ist komplett ehrenamtlich.
Ja, so wie ich bin auch Sportfunktionär da und dort und das, aber ist auch leibend.
Ja, aber man muss schon ein bisschen verrückt sein, wenn man aus Wien heraus bei einem Verein, bei einem Club mit über 500 Mitgliedern in Gmunden den Kassier macht und ich bringe auch ein bisschen zu wenig Zeit für dieses ehrenamtliche Engagement eigentlich auf und hinke manchmal etwas hinterher. Die Finanzen sind sauber bei uns. Wir haben sehr viel umgestellt und Transparenz geschaffen. Das ist gut. Bei uns kann der ganze Vorstand in die Finanzen reinschauen, weil wir auf ein Online-Programm umgestiegen sind. Und auch die Rechnungsprüfer können bei uns jederzeit reingehen. Da bin ich natürlich sehr geprägt von meinen beruflichen Wurzeln aus der Finanzwirtschaft. Größtmögliche Transparenz war mir immer wichtig und ich glaube, dass das auch gerade in so einem Verein was sehr Sinnvolles ist. Aber ich habe immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich zu wenig Zeit dafür aufbringen kann.
Dafür gibt es jetzt wieder Habenzinsen, wenn Geld am Konto liegt und du kannst den Zinseszins erklären auch im Yachtclub, ne? In eine Art kleines Treasury zu machen. Die Abschlussfrage ist eigentlich immer die gleiche. Junge Leute, die auf der Suche nach Inspiration sind, hören sich den Podcast an, da bin ich dankbar dafür. Hast du Tipps für Jobseinsteiger? Ich sage jetzt mal, weil wir lange darüber gesprochen haben, innerhalb dieser Folge, Finanzbranche, Fonds und so weiter. Ist da momentan die Branche Hiring? Siehst du da Chancen? Und wenn ja, wie gehe ich das als junger Mensch am gescheitesten an, dass ich da ein Ticket kriege?
Ich glaube, dass erstens einmal die Finanzbranche immer eine sehr, sehr spannende ist und auch immer bleiben wird. Und auch wenn vieles im Internet und mit der künstlichen Intelligenz sich heute schneller entwickelt und anders entwickelt, gehe ich davon aus, dass das People-Business schon ein People-Business bleiben wird, weil vor allen Dingen da, wo es um etwas mehr Geld geht, ist einfach Vertrauen wichtig. Und Vertrauen braucht man auch am persönlichen Kontakt aus meiner Sicht. Also wenn man gerne mit anderen Leuten arbeitet und ihnen helfen will, dann ist die Finanzbranche schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich kann es jedem nur empfehlen, auszuprobieren und nichts zu bereuen.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Gunther, danke, dass du mich im Büro, im Studio besucht hast. Eine sehr, sehr leibende Folge. Ist uns, glaube ich, da rausgerutscht. Und ich sage mal an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Schönen Tag auch von mir.
Tschüss und Baba. Ciao.